Okay. 2. Korinther, Kapitel 5. Wir hatten bereits die Verse 1 bis 9, dann nochmal 10 und 11 und heute geht es weiter mit 12. Und ich lese jetzt einfach mal vor ab 12 bis 17. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Und wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich danke dir, Herr, für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort wirkt. Jesus, dass du das Wort bist. Und ich bitte dich, dass jetzt wirklich die Herzen offen sind, zu hören und zu verstehen, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, hilf, dass wir einfach unvoreingenommen hören, was dein Heiliger Geist sagt. Und ich bitte dich, schenk mir Gnade, nichts hinzuzufügen, was nicht gemeint ist und auch nichts wegzulassen von dem, was du weitergeben willst. Danke, Herr. Jo, in den Versen 1 bis 9, da ging es um die Zeltwohnung, in der wir sind, um die Verletzlichkeit unseres Leibes, da ging es um Sterben und um den Trost, dass wir später bei Gott eine bleibende Stätte haben. Die Verse 10 und 11 handelten von Gottesfurcht und Gericht. Also insgesamt sind die Verse 1 bis 11 eine Zusammenfassung des Evangeliums. Das Evangelium ist die gute Botschaft vor dem schlechten Hintergrund, dass hier alles vergänglich ist, egal ob ich glaube oder nicht oder was ich glaube, es ist vergänglich. Und eine echte Option, eine echte Hoffnung dürfen wir in Christus Jesus haben, dass wir eine bleibende Stätte bei Gott haben werden. Eine Tatsache der Bibel ist, dass wir, wenn wir sterben, vor Gott stehen müssen, er Gericht über uns hält. Und dass wir Gott fürchten sollen. Er ist nicht der tattrige Onkel oder Papa, Opa mit dem weißen Bart, der im Himmel hockt und gar nicht mehr alles mitkriegt, was hier läuft, mit Internet und schnellen Autos und sonst noch was. Sondern es ist ein allmächtiger Gott. Und den haben wir zu fürchten, als der, der ist. Aber wir, die wir durch Christus Frieden geschlossen haben mit ihm, müssen nicht das Gericht fürchten, dass wir in die Hölle kommen würden, aber das Preisgericht, nachdem unsere Taten beurteilt werden, da müssen wir rein. Also die Verse 1 bis 11 sind das Evangelium eigentlich, darum, wo es geht. Es ist interessant, sich diese Briefe immer anzuschauen. Manchmal scheint es zusammenhangslose Themen, die Paulus hier behandelt und springt von hier nach dort und von da nach hier, was ihm halt gerade einfällt. Nee, aber es hängt tatsächlich alles zusammen, auch wenn es sich nicht sofort so erschließt. Also Verse 1 bis 11, das Evangelium. Und dieses Evangelium, mit dem Paulus konfrontiert wurde, als Jesus ihm begegnet ist, dieses Evangelium ist für Paulus der Ansporn für sein Handeln. Es sind seine tiefen Überzeugungen und aus diesen Überzeugungen entspringt sein missionarischer Eifer. Ist auch interessant, ich habe mal geguckt, allein das Wort Eifer in der Schlachter-Übersetzung. Das tritt vermehrt in den Korintherbriefen auf. Ansonsten kaum, aber dort ganz oft eifrig und Eifer. Das ist ein Thema, das Paulus beschäftigt. Eifer. Wo kennen wir eigentlich Eifer? Eifersucht. Eifersucht, da habe ich mir auch meine Gedanken drüber gemacht, über Eifersucht. Eifer ist, wenn ich für etwas brenne, wenn ich etwas unbedingt machen will, wenn ich Spaß dran habe und dann kriege ich auch was zurück. Und wenn ich nichts zurückkriege, dann bin ich süchtig nach Eifer. Wenn die Angebetete meine Liebe nicht mir entgegenbringt, sondern jemand anderes, dann kommt eine Sucht in mir nach diesem Eifer, für mich auch. Sagen wir bloß, ja, am Rande, kam mir aber so, was ist Eifersucht eigentlich, wenn man das Thema Eifer hat oder das Wort Eifer, was ist dann Eifersucht? Schon interessant. Und Sucht ist irgendwas, was nicht geschickt ist. Paulus hat diesen Eifer fürs Evangelium. Er hat den Eifer, diese Nachricht weiterzugeben. Und jetzt war er in Korinth, hat nicht nur die Korinther-Gemeinde gegründet, sondern einige Gemeinden. Und nachdem die Gemeinde in Korinth etabliert war, kamen andere Lehrer aus Jerusalem, die die Lehre des Paulus und die Person des Paulus zerpflückt haben und versucht haben, dort Spaltung reinzubringen in diese Gemeinde. Und da fängt es jetzt an mit Vers 12 für heute. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Paulus nimmt wieder Bezug auf diese Lehrer, die von außen kamen, diese Lehrer, die Paulus und seine Lehre zerpflücken wollten, die Paulus anschwärzen wollten. Paulus hat in den vergangenen Versen 1 bis 11 seine Motivation dargelegt, den Korinthern geschrieben, was seine Motivation ist, was die Grundlage dessen ist, was ihn umtreibt. Dass wir hier eben in irdischen Zelten sind, aber eine bleibende Wohnstätte auf uns wartet und dass wir Gott fürchten sollen. Das war die Motivation des Paulus. Und er legt das den Korinthern dar und sagt, auch das war meine Motivation oder ist meine Motivation. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, für Christus zu missionieren. Und Kapitel 1 und 2 im ersten Brief sagt er auch, ich habe keine Tricks angewandt, als ich bei euch war. Nichts Psychologisches, nichts versprochen oder sonst was, sondern ich habe es wirklich mit ganz einfachen Worten euch das Evangelium gebracht, auf das wirklich der Heilige Geist es ist, der euch anrührt und sonst keine Methoden. Wirklich nur das Evangelium. Aber diese neuen Lehrer, das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 3, die kamen offenbar mit Empfehlungsbriefen, mit Zertifikaten, die sie vorweisen können, um durch diese Zertifikate und Empfehlungsbriefe legitimiert zu werden, zu sagen, hallo, wir haben was zu sagen. Und das ist auch was, was wir in der Welt beobachten, im Berufsleben und überall. Hochdekorierte Wichtigtuer, denen wird viel mehr zugehört, als irgendwelchen Praktikern, die kein Diplom vorweisen können. Sobald einer irgendwas studiert hat, sobald einer irgendeinen Titel hat, irgendeinen Abschluss hat, der muss es ja wissen. Ich habe eine Auszubildende gehabt, ich bin der Zweiradmeister. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren im Büro und mache ein bisschen Vertrieb und war im Wirtschaftssystem, Pflege. Und da war die Auszubildende, die hat dann, kaufmännisch gelernt. Und die hat mir dann nach ihrer Ausbildung gesagt, wie ich sie kritisiert habe, sie weiß gar nicht, was ich will. Ich bin ja bloß Mechaniker. Sie hat es gelernt hier. Und so passiert es auch oft, das könnt ihr bestimmt bestätigen, wenn jemand einen Titel hat, dann wird dem eher zugehört, wie ein anderer, der sagt, ich habe es praktisch erfahren. Und genau das hat Paulus hier auch. Paulus kam als ganz einfacher Mann, hat ganz einfach ohne Tricks Evangelium verkündigt, hat gedient und jetzt kommen Leute mit Empfehlung schreiben. Ich war auf der Bibelschule da und da, dann muss das ja was bedeuten. Er sagt, wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen in Korinthern. Denkt mal, ich, Paulus, wie ich bei euch aufgetreten bin, was ich bei euch gemacht habe. Und wenn jetzt diese Wichtigtour kommen, gebe ich euch jetzt was an die Hand, dass ihr mit denen reden könnt. Denkt mal nach, was eigentlich ihr seid als Christen und auf was eure Lehre beruht. Aber dann geht Paulus weiter in Vers 13. Denn wenn wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Das klingt jetzt hochgeistlich, wenn wir außer uns waren. Okay, geistlich außerhalb des Körpers oder was meint er jetzt? Irgendwo entrückt in irgendeinem Himmel? Nee, er meint es so, wie es da steht. Er war außer sich. Den Begriff außer sich zu sein, den kennt ihr, oder? Der ist ja ganz außer sich. Wenn jemand wirklich vor lauter Eifer nicht mehr an sich halten kann. Und Paulus ist offenbar öfters außer sich gewesen, wenn es ums Evangelium ging. Sein Eifer ist mit ihm durchgegangen. Vergleich mal Apostelgeschichte 26, als Paulus sich selbst verteidigt vor Felix. Apostelgeschichte 26, Verse 24 und 25. Als er, Paulus, dies aber zu seiner Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, das liest sich alles so schön, wie so ein Kinderbuch. Festus spricht mit lauter Stimme, das heißt, er schreit den Paulus an. Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren bringt dich um den Verstand. Er aber sprach, hochedler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und wohlüberlegte Worte, aber halt ein bisschen eifriger. Ich denke mal, das war auch Paulus' Charakter, dass er manchmal über die Stränge geschlagen hat, dass er so voller Eifer war, dass er nicht mehr an sich halten konnte. Und das sagte er den Korinthern. Aber wenn ich außer mir war, dann war ich es für Gott. Und nicht wegen irgendwas anderem. Du hast mein BMW beleidigt, du bist ein Mercedes da. Darum geht es doch gar nicht. Das sind Kleinigkeiten. Paulus ist außer sich, wenn es um Gott geht. Aber er kann auch besonnen sein. 1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 19 und 22. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, gesetzmäßig unterworfen. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern in Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das ist ein sehr besonnenes Verhalten, das Paulus auch an den Tag legen kann. Das heißt, Paulus ist nicht bloß ein Rasender für Jesus, sondern er kann auch sehr wohl formuliert, wohl kalkuliert handeln. Wenn wir seine Briefe lesen, die sind nicht im Eifer runtergeschrieben, die sind sehr gut durchdacht. Paulus war hochgebildet, theologisch. Paulus hat viel auf dem Kasten gehabt, er konnte durchaus besonnen sein, aber, was wir am Anfang vom Korintherbrief gelesen haben, damit wollte er nicht auftrumpfen, damit wollte er nicht Leute überreden, sondern das sollte das Evangelium sein, das sollte der Heilige Geist sein, der das Werk tut. Aber wenn Paulus sich reinsteigert, dann kann das durchaus passieren, dass er wie ein Rasender wirkt, weil ihn der Eifer einfach übermannt. Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus ist absolut überzeugt und er glaubt fest an das Evangelium. Die Definition von Glauben könnt ihr nochmal in Hebräer 11 nachlesen. Wenn man wirklich absolut fest an etwas glaubt, dran festhält, als ob es so wäre, obwohl man es noch nicht gesehen hat. Ich selbst habe Jesus leibhaftig vor mir auch noch nie gesehen. Ich habe das neue Jerusalem noch nicht gesehen, ich war dort noch nicht. Ich habe auch dieses Gericht noch nicht gesehen, vor dem wir mal stehen werden. Ich habe die Hölle nicht gesehen, aber ich glaube fest, dass es diese Dinge so gibt und dass es so sein wird. Das ist mein Glaube, das ist meine Zuversicht. Und die Liebe des Christus drängt Paulus. Es drängt ihn. Er eifert, weil er gar nicht anders kann und weil er davon überzeugt ist, dass das so wahr ist. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr emotional komplett überwältigt seid von etwas und es drängt euch, Dinge zu tun? So im Alter bis 30, behaupte ich mal, hat jeder schon mal eine Verliebtheit gehabt, die ihn dermaßen überwältigt hat, dass er gar nicht mehr wusste, was er da tut, und er hat total verrückte Sachen getan in dieser Verliebtheit. Ich hoffe, dass das jeder mal so erlebt hat. Dieses komplett überwältigt sein von Gefühlen, und dann fängt man an, Dinge zu tun. Das heißt ja, Liebe macht blind. Ich habe immer gesagt, Liebe macht blöd. Da tut man echt doofe Sachen, echt blöde Sachen teilweise. Aber das kommt aus einem emotionalen Überwältigtsein. Und ich bin ja auch mittlerweile schon in der zweiten Lebenshälfte. Und wenn ich junge Menschen sehe, die so in diesem verliebten Eifer irgendwas tun, da sitzt man doch da und ich sage, ach, so jung müsste man noch mal sein, sich von den Gefühlen so überwältigen zu lassen. Das ist was sehr Sentimentales. Es ist absolut nicht rational, was da immer passiert. Aber es ist faszinierend, wie das einen Menschen umtreiben kann. Und Paulus beschreibt das, dass diese Liebe des Christus ihn drängt, das zu tun, was er tut. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus lebt nun nicht mehr für sich selbst, weil Christus für ihn gestorben ist und Paulus neues Leben durch Christus bekommen hat. Aber dieses Drängen und dieses bedingungslose sich ausliefern, das geht nur emotional. Vom Kopf her geht es gar nicht. Das kriegst du nicht auf die Reihe. Warum verteidigen die Ukrainer so vehement ihr Land? Weil sie ihr Land lieben, weil sie emotional dabei sind. Warum haben die Russen so wenig Erfolg? Mein Knöpfle drücken und Bomben schmeißen kann jeder. Aber der Eifer ist nicht da. Sie sind emotional nicht dabei. Aber Paulus ist emotional dabei, was er da tut. Und dieses Emotionale, das behaupte ich, kommt aber auch nur, wenn der Heilige Geist dich treibt. Der Heilige Geist ist eine Triebfeder, die in dir lebt und die diese Liebe in dir groß macht. Da lebt Gott in dir und bringt dich zu Dingen, die du sonst nie tätest. Ist bei euch schon passiert, dass der Heilige Geist euch zu Dingen genötigt hat, wo ihr außer euch wart, wo ihr nicht mehr besonnen wart? Paulus sagt, er kann durchaus besonnen sein, aber er ist auch oft außer sich gewesen. Ihr seht mich auch hier als sehr besonnen, wie ich predige. Ich bin nicht außer mir. Aber ich habe es auch erlebt, wie ich außer mir war. Und ich hoffe, dass das jeder erlebt hat. Und es ist erlebbar. Und es ist kein Vorrecht für Jugendliche, sondern es ist das, was die Christen auch umtreiben darf. Der Heilige Geist, der einen Eifer in euch weckt, der sich wirklich dann in außer sich sein äußern darf. Im 1. Korinther Kapitel 4, Verse 9 und 10 schreibt Paulus, Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl den Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Dieser irre Missionar. Wie kann der bloß so verrückt sein? Der kann so verrückt sein, weil er so verliebt ist und weil er so sehr dran glaubt, was er dort verkündigt. Das ist kein Mietling, der dafür bezahlt wird, was er tut, sondern das ist ein Hirte, der den Job ernst nimmt, die Berufung, die ihm Gott gegeben hat. Und wo auch immer Paulus hinkam, er hat polarisiert. Es gab kein, ach, ist mir doch wurscht, was der erzählt. Wo er hinkam, hat er Anhänger gehabt oder Christi-Anhänger gefunden oder er hat Gegner gehabt, die ihn töten wollten. Paulus ist nirgendwo neutral aufgetreten. Jesus ist auch nirgendwo neutral aufgetreten. Die einen haben ihn als Messias erkannt und wollten ihm folgen und die anderen, denen war ein Stein des Anstoßes, sie wollten ihn töten. Jesus hat polarisiert, Paulus hat polarisiert und auch wir dürfen, sollen polarisieren mit unserem Auftreten. Es wäre, glaube ich, eine Schande, wenn Leute, die mich über Jahre kennen, sagen, ja, den kenne ich, netter Mensch, alles super. Und das war's dann. Wenn sie nicht sagen, also der ist schon ganz nett, aber irgendwo hat er doch eine kräftige Macke. Der glaubt doch tatsächlich an diesen Jesus als Gott, der gestorben ist und auferstanden ist und dass ich in die Hölle kommen würde, wenn ich diesen Jesus nicht annehme. Also da hat er echt ein Problem. Da gehört mal das Gehirn gewaschen. Da ist er verrückt. Oder andere, die sagen, ja, mir hat er auch von Jesus erzählt und du, ich habe mich dann aufgemacht und bin diesem Jesus auch begegnet. Aber dass es jemanden gibt, der da nichts davon weiß und keine Stellung dazu bezieht, zu dem, was ich glaube, der hat nicht mitbekommen, was mein Lebensinhalt eigentlich ist. Und so soll es bei uns auch sein. Dass wir polarisieren. Aber suche ich jetzt Ehre bei den Menschen, guten Eindruck hinterlassen? Oder suche ich Ehre bei Gott, dass ich das Evangelium verkündigt habe? Weil Menschen schauen dich tatsächlich schräg an. Menschen halten dich für einen Narren. Menschen sagen, der ist doch außer sich. Menschen halten nichts von dir, wenn sie dich als religiösen Spinner abtun. Versuche ich das zu vermeiden? Versuche ich möglichst korrekt überall zu sein? Dann habe ich Menschenfurcht und keine Gottesfurcht. Wir haben es vorher gehabt, Verse 1 bis 11, dass die Gottesfurcht absolut auch unser Wesen bestimmen muss, unser Leben. Petrus zum Beispiel, Petrus war einer, als Jesus gesagt hat, er wird gefangen genommen werden, er wird gekreuzigt werden. Dieser Petrus hat gesagt, das soll nie passieren, nie soll das passieren. Und wenn irgendwas passiert, ich will mit dir sterben. Und was war? Jesus wurde gefangen genommen und Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Der wollte unbedingt, aber er hat ihn dreimal verleugnet. Tatsächlich nach Pfingsten, nach der Erfüllung des Heiligen Geistes, war Petrus ein anderer. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, lesen wir, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Der Petrus, der Angst hatte, sich zu Jesus zu stellen, der sagt nachher, das ist Gnade bei Gott, wenn ich wegen Lügen weil andere Lügen über mich verbreiten, wenn ich deshalb bestraft werde und so weiter. Das ist einer, der einen kompletten Sinneswandel erlebt hat durch den Heiligen Geist. Petrus Eifer war vor Pfingsten der gleiche. Petrus hat Jesus geliebt, Petrus hat gesagt, ja, ich bin bereit, alles für dich zu tun. Aber er hat es nicht getan, weil die menschliche Komponente noch viel zu stark war. Aber nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist war er plötzlich fähig, Dinge zu tun, die über ihn hinausgehen. Also, der Heilige Geist ist unheimlich wichtig bei dem Leben als Christ, weil es um Emotionen geht, weil es um mehr geht als nüchternes Erklären des Evangeliums und Auslegen der Bibel. Es geht um einen Eifer, es geht um Liebe, es geht um Emotionen. Und man darf auch mal außer sich sein, weil wenn es wirklich, ihr kennt doch das, die letzten 2 Jahre, über das Thema C gesprochen hat, manche Leute, die können dann gar nicht mehr ruhig bleiben. Die fangen an, egal welchen Standpunkt sie haben, den immer eifriger auszulegen, weil sie emotional dabei sind. Thema Fußball, wenn es jemand gefällt, der kann das kaum ohne Eifer kommentieren, was irgendwo passiert ist, weil er da emotional dabei ist. Und das Thema Christus, das Thema Gott und Evangelium ist ein äußerst emotionales, weil Gott ist ein emotionaler Gott. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kann es uns genauso ergreifen. Vers 16, so kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen ihn wir doch nicht mehr so. Das ist wieder die Sache mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt. Vor Neugeburt, nach Neugeburt. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch, so wie wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben. Jesus war für mich vor meiner Bekehrung eine religiöse Gestalt. Es war die religiöse Gestalt, die den Kulturkreis, in dem ich lebe, sehr stark prägt. Es war eine religiöse Gestalt, wo ich mitbekommen habe, dass viele Leute ihr anhängen. Und mehr war Jesus für mich nicht. Für andere ist er ein religiöser Gründer von einer Glaubensbewegung. Für andere ist es ein Prophet. Für andere wiederum ist er gar nichts. Aber sie kennen Christus nach dem Fleisch. Punkt. Das war's. Viele akzeptieren Jesus auch als Gottes Sohn, sie akzeptieren ihn als Gottes Sohn, aber sie haben das nicht verinnerlicht. Und so ist es auch mit Geschwistern. Ich kenne Leute von vor ihrer Bekehrung und nach ihrer Bekehrung. Und vor der Bekehrung ist eigentlich wichtig der gesellschaftliche Stand, die Ausbildung, unseren Normen entsprechende Umgangsformen, früher hieß es auch Knicke, diese Dinge haben in die Beurteilung eines Menschen mit reingespielt. Das ist, wie ich die Menschen nach dem Fleisch kenne. Aber so wie ich Christus heute durch Christus in mir und durch den Heiligen Geist in mir, durch meine Neugeburt, ganz anders sehe, eine Beziehung habe, wirklich eine lebendige Beziehung, eine emotionale Beziehung auch zu Gott, so ist es auch mit Geschwistern im Glauben. Früher, wenn mir jemand was sagen wollte, dann musste er die entsprechenden Referenzen haben, dass ich ihm was abgenommen habe. Heute darf mir jemand was sagen, weil ich nicht mehr auf diese Referenzen schaue, sondern auf das höre, was er zu sagen hat. Egal, welchen gesellschaftlichen Rang er hat, welche Ausbildung er hat, sondern ich höre, was er zu sagen hat. Ich habe es erst kürzlich einer jungen Frau gesagt, die sich taufen lassen will, die sich wirklich entschieden hat, das Leben mit Jesus zu leben. Aber ich sage, du bist jetzt meine Schwester. Du bist keine Jugendliche mehr, der ein ganzes Stück an Lebenserfahrung fehlt im Vergleich zu mir, sondern du bist eine, in der der Heilige Geist lebt, wie er in mir lebt. Eine, in der Christus lebt, wie er in mir lebt. Eine, durch die Christus sprechen kann, wie er durch mich spricht. Ich beurteile dich nicht mehr nach dem Fleisch. Ich betrachte dich jetzt als neue Kreatur, als Teil des Leibs, wo ich auch Teil bin. Ich kenne sie nicht mehr nach dem Fleisch, sondern ich kenne sie jetzt neu als geistlichen Menschen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir als Christen miteinander so umgehen, dass wir uns nicht nach dem Fleisch beurteilen, sondern geistlich. So wie wir Christus auch neu kennengelernt haben. 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Du wirst ein neuer Mensch bei der Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt. Es ist unheimlich schwer zu beschreiben, aber es ist wunderbar zu erleben. Und wer sich bekehrt hat, hat es erlebt. Emotional. Es ist nicht nüchtern auf dem Papier darzustellen. Das muss man erleben. Erklär mal jemand, was es heißt, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Jeder Anatom, jeder Arzt kann dir erklären, das geht nicht, wenn die da drin sind, die werden verdaut, fertig. Nein, aber dieses Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben, dieses Gefühl, für etwas zu schwärmen, das, wie viele Poeten haben versucht, das zu beschreiben, wie viele Lieder gibt es, die versuchen, das zu umschreiben, diese Gefühle. Aber verstehen kann das nur jemand, der die Gefühle auch schon erlebt hat, der sie kennt. Jeder andere sagt, sentimentaler Quatsch, was will ich damit, das bringt mir nichts. Und so ist es, bist du in Christus, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und das kannst du nur verstehen, wenn du es erlebt hast, wenn du wiedergeboren bist. Nochmal, ein Petrus hat voller Überzeugung gesagt, ich werde mit dir sterben und wenn keiner mit dir geht, ich gehe mit dir. Das war seine volle Überzeugung, aber irgendwo hört es auf, wenn die Emotionen nicht wirklich dabei sind. Und das ist diese neue Schöpfung. Und das Alte ist vergangen, neu ist es geworden. Und das gilt jetzt Menschen, die vorher erfolgreiche Helden in dieser Welt waren. Egal, weil sie was gemacht haben, sind es so zwangsläufig nachher nicht mehr. Das gilt auch, wenn diese Helden in den Spiegel schauen. Wenn du vorher ein erfolgreicher Mensch warst und alles dargestellt hast, weil du viel kannst, und du hast dich bekehrt, dann hat dieser ganze Stolz und Überheblichkeit nichts mehr zu suchen bei dir. Auch wenn du in den Spiegel schaust, auch wenn du dich selber anschaust. Ich war ein Mechaniker. Ich habe, wenn ich Motorräder repariert habe, ich habe sie repariert, ich habe sie bis auf die letzte Schraube zusammengesetzt. Ich habe die Verkleidung hinmontiert. Ich habe alles schön poliert und dann bin ich auf Probefahrt. Die anderen haben gesagt, sag mal, du bist doch gar nicht sicher, dass es funktioniert. Doch, das funktioniert. Ich war mir so sicher und war ein guter Mechaniker, hat auch immer alles funktioniert. Nach meiner Bekehrung bin ich nicht unbedingt schlechter geworden, aber ich habe mein Handeln reflektiert und ich hatte die Nase nicht mehr weit oben. Das war auch eine Sache, die ich die ersten Jahre immer gepredigt habe, dass Gott uns erstmal demütigen muss und so weiter. Ich hatte aber den Blick nicht für die andere Seite. Menschen, die ihr Leben lang Opfer waren, Menschen, die ihr Leben lang unter der Grasnarbe gelebt haben, weil sie gesellschaftlich keine Anerkennung hatten, weil sie das, was in der Welt gilt, nicht vorweisen konnten. Aber auch die, wenn sich bekehren, sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und auch die, wenn sie in den Spiegel schauen, sollen nicht mehr das Opfer im Spiegel sehen, mit ihren Versagen und Dingen, die ihr Leben geprägt haben. Neues ist geworden, auch bei diesen. Und Christus sieht diese Menschen als neu und ich muss sie auch als neu sehen. Eine neue Schöpfung. Nicht, dass unsere Begabungen und Fertigkeiten jetzt keinen Wert hätten. Wenn jemand was kann, wenn jemand was gelernt hat, ein Handwerk oder Umgang mit der Sprache, mit Schrift, dann kann er das, ist gut. Soll er auch einsetzen. Gott hat unterschiedliche Begabungen gegeben, musikalisch oder was weiß ich. Es ist gut, aber das darf nicht mehr den Menschen definieren. weder für sich selbst noch in den Augen anderer. Unser Wert ist mittlerweile ein ganz anderer. Und so sollen wir uns auch gegenseitig anschauen. Und warum schreibt Paulus das? Weil nämlich diese Wichtigtuer aus Jerusalem kommen, die ihn Paulus niedermachen wollen und damit alles, was er getan hat und erzählt. Und die sagen, hey, hier, wir haben Zertifikat, wir sind wichtig. Nein, was Paulus tat, er könnte ganz anders, er war früher Wichtigtuer. Was er aber jetzt tat, war aus Eifer, aus Liebe. Und er sagt, guck doch allein mein Zeugnis an. Und es gilt für jeden. Und wenn ich jetzt mich als neue Kreatur anerkenne, weil ich Christus in mein Leben eingeladen habe, dann gilt, was Gott im 1. Mose 1, Vers 31 gesagt hat. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dann bist du etwas, wo Gott sagt, es ist sehr gut. Und das muss man, aber weil ich zu Gott gehöre, und das müssen wir uns verinnerlichen, was wir sind in Christus. Und deshalb fängt Paulus auch nicht an, sich intellektuell zu messen mit den neuen Lehrern, sondern er sagt, hey, worauf kommt es denn wirklich an? Und das ist sehr gut. Und was ich jetzt am Schluss für uns, was ich gerne möchte, dass wir uns Gedanken machen, dass wir das dran festhalten, ist, bist du eine neue Schöpfung? Hast du dich bekehrt? Gab es den Tag, wo du Christus in dein Leben eingeladen hast? Wie gesagt, ein Petrus war ein Eiferer für Jesus. Ein Paulus war ein Eiferer für Gott. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, da wo es menschlich aufhört. Also die Ernsthaftigkeit hinterfrage ich nicht, sondern bist du bekehrt? Hast du Christus eingeladen in dein Herz? Bist du eine neue Kreatur? Ist der Heilige Geist in dir? Erlebst du emotional, dass du neu bist? Und passieren seitdem Dinge, wo andere dich für verrückt erklären? Na, willkommen im Club. Wir sind ein Haufen Verrückte, das kann ich theologisch sogar. Zuerst waren wir auf dieser Welt und sind in dieser Welt gewesen. Später werden wir entrückt, komplett weg. Aber heute gehören wir nicht mehr zu dieser Welt, sind aber auch noch nicht entrückt, also sind wir bloß ein bisschen verrückt. Also gehörst du zu diesem Kreis der Verrückten? Halleluja! Was bestimmt deinen eigenen Wert in deinen Augen und den Wert deiner Geschwister, wenn du über sie sprichst? Siehst du sie geistlich oder siehst du sie noch nach weltlichen Maßstäben? Und wenn du dabei bist, wenn du zu den Verrückten gehörst, wie ich auch, dann sei glücklich und sei Gott dankbar, dass du sehr gut bist. Gut, Macken habe ich auch noch. Aber im Prinzip sind wir sehr gut, weil Gott es so wollte für uns. Und wenn du jetzt noch nicht neu geboren bist, dann mach dir ernsthaft Gedanken darüber und ich möchte dich ermutigen, tu diesen Schritt. Und wenn du ein Petrus bist, der seit 30 Jahren proklamiert und tut, aber noch nie diesen Schritt getan hast, dann tu ihn heute. Und wenn Jesus für dich bloß eine religiöse Figur bisher war, also ich spreche jetzt auch zu denen, die das Ganze mal hören werden, die Predigt, die jetzt nicht hier sitzen. Wenn Jesus für dich nur eine religiöse Figur ist bis jetzt, dann lade ihn auch in dein Leben ein, auf das du neues Leben bekommst. Und dann wirst du was erleben. Das verspreche ich dir schlichtweg, weil Jesus das versprochen hat und weil ich es erlebt habe und ich so viele kenne, die es auch erlebt haben. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Freude, in diesem Bewusstsein unser Leben als Christen leben und uns nicht schämen, wenn wir außer uns gehen, im Eifer für Jesus, wenn wir verlacht werden, wenn wir polarisieren. Da sind wir in bester Gesellschaft mit unserem Herrn selbst. Amen.